NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Ich bin Klaus Böllert mit Ihrer Sendung rund um Glauben, Nächstenliebe und Spiritualität. Einen schönen und gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie zuhören.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
Da ist die Pfadfindergruppe, ein Zeltlager, ein Jugendclub in der Gemeinde oder die Messdiener. Es gibt viele unterschiedliche Jugendgruppen in der katholischen Kirche, die ja alle von meist jungen Ehrenamtlichen geleitet werden. Was ganz wichtig ist, die sind geschult. 26 Jugendliche aus Hamburg und Schleswig-Holstein waren eine Woche bei der Schulung in Rheinbeek. Auch Simon, Julian und Clara Marie. Wie war's?
Ich denke, anstrengend ist ein gutes Wort dafür, aber auch lustig. Am Anfang war sehr viel Arbeiten. Mhm. Es war anstrengend, aber es hat echt Spaß gemacht.
Das hat aber, glaube ich, auch geholfen, dass wir uns allesamt besser verstehen. Und ich muss sagen, ich bin echt froh, diese Erfahrung machen zu dürfen.
Es war einfach toll zu sehen, wie alle so zusammengewachsen sind. Ja, das war einfach sehr schön.
Die ersten Tage fühlten sich vielleicht sogar ein bisschen wie Schule an. Es ging um rechtliche Fragen wie Datenschutz oder auch, wo endet meine Verantwortung? Simon mit einem Beispiel.
Dass man, wenn man schläft, die Verantwortung nicht mehr trägt. Ich dachte, wenn man hier ist als Gruppenleiter oder halt auf einer Jugendreise oder was auch immer, dass man dann die gesamte Zeit eine Verantwortung trägt. Aber es macht ja schon Sinn, dass wenn alle Gruppenleiter gerade schlafen und ein Kind dann rausgeht und sich verletzt, dass es dann offensichtlich nicht die Verantwortung des Gruppenleiters ist. Und das wusste ich vorher nicht, habe ich hier gelernt und das ist was Interessantes.
Und auch der Schutz der Kinder, was sexualisierte Gewalt und Selbstbestimmung über ihren Körper angeht, war ausgiebig Thema. Clara Marie weiß jetzt schlicht besser, was in Ordnung ist und was nicht.
Also wir haben zum Beispiel die Do's und Don'ts gelernt. Halt, wenn ein Kind traurig ist, dass du das Kind nicht einfach umarmst, sondern wenn das Kind selber auf einen zukommt, ich möchte eine Umarmung, erst dann kann man zustimmen, okay, ich gebe dir jetzt die Umarmung. Aber wenn man jetzt selber sagen würde, ich gebe dir eine Umarmung, wäre das schon eher grenzüberschreitend.
Die letzten beiden Tage ging es dann um Methoden und Übungen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, um gute Einstiege zum Beispiel oder um Konflikte. Clara Marie glaubt schon, dass sie jetzt nach der Schulung eine bessere Gruppenleiterin ist.
Ich glaube, man ist auch selbstbewusster durch diesen Kurs geworden und kann besser rangehen. Also auch diese Projekte, die wir gemacht haben, dadurch hat man halt auch nochmal gelernt, dass man, wenn es stressig wird, von jetzt auf die eine Sekunde alles umplanen muss oder so. Und ja, man kann einfach besser planen jetzt.
Eine ganze Woche lang haben sich Jugendliche als Gruppenleiter ausbilden lassen. Danke für dieses Engagement. Sich begegnen, die Bibel queer lesen, miteinander essen und trinken. So ist ein Abend für nicht-heterosexuelle Menschen nächsten Donnerstag geplant. Jens Ehebrecht zum Sande vom Erzbistum Hamburg lädt ein. Warum nur queere Menschen?
Weil das wirklich gedacht ist als so ein Safe Space, ein Raum, in dem wir sozusagen unter uns mal auf das Thema gucken können, was es eben sonst in kirchlichen Räumen wenig gibt.
Am 3. Dezember gibt es noch eine Veranstaltung, die richtet sich an UnterstützerInnen, an gutwillige Menschen, auch in den Gemeinden und Einrichtungen der Kirche, oder?
Genau. Und wir wollen einmal ein bisschen so dieses Thema nochmal zugänglich machen. Natürlich auch ein Stück hören, was vielleicht so Ideen, Wünsche von Menschen sind, die da dann auch teilnehmen. So.
Was wären denn so erste Schritte, wenn ich sage, okay, ich nehme mich mal des Themas an in meiner Gemeinde meinetwegen, um die Gemeinde queerfreundlich zu gestalten?
Ich glaube, man muss da ganz kleinschrittig vorgehen. Meine Erfahrung ist, dass erstmal für viele wichtig ist, überhaupt erstmal Wissen dazu zu bekommen. Das sind manchmal wirklich kleine Dinge, also mal bewusst auch wahrzunehmen, wo schließen wir vielleicht unbewusst sprachlich Menschen aus, wenn wir immer nur von Männern und Frauen zum Beispiel sprechen? Oder wie sind unsere Räume eigentlich gestaltet? Man kann jetzt nicht gleich Toiletten umbauen, aber man kann Toiletten anders beschildern.
Oder, also fällt mir ein, wenn man zu Ehevorbereitungsseminaren einlädt, könnte man auch zur Vorbereitung auf Segensfeiern einladen.
Ja, oder spreche ich im Gottesdienst immer nur die Schwestern und Brüder an oder spreche ich von liebe Geschwister? Dann wird das vielleicht 99% gar nicht groß auffallen, weil sie sich ja eh angesprochen fühlen, aber die ein oder zwei Personen, die vielleicht im Gottesdienst sitzen, die nicht Mann, Frau sind, werden das sehr aufmerksam auch als ein Willkommen hören. Es gibt sehr viel Unsichtbarkeit in dem Thema, weil eben Menschen, die queer sind, das Gefühl haben, sie können sich nicht zeigen. Und da, glaube ich, gilt es miteinander als Gesamtgemeinde darüber nachzudenken, wie können wir denn auch solche Signale senden, dass Menschen bei uns offen als queeres Paar oder Familie oder Person sein können. Nächstes Beispiel, das kommt jetzt offensichtlich doch immer mal wieder vor. Wie verhält man sich, wenn zum Beispiel im Kontext Erstkommunion eine Regenbogenfamilie, so heißt es dann ja, also ein lesbisches Paar oder ein schwules Paar oder so kommt? Ist auch aus der Praxis, wenn man in der Jugendarbeit oder in der Firmenkatechese oder so Jugendliche hat, die sich selber als trans definieren. Also was bedeutet das zum Beispiel für ein Ferienlager oder für ein Firmenwochenende und so weiter und so weiter.
Ist das ein Abend für schon, ich sag mal, im Engagement Halbprofis oder darf ich daran teilnehmen, wenn ich jetzt erste Schritte wirklich gehen, mich rantasten will?
Es geht auch ganz viel darum, erstmal zu informieren, was es schon gibt. So, wir haben auch in so einer kleinen Workshop-Phase zum Beispiel aus einer Pfarrei Menschen eingeladen, die dort so einen Arbeitskreis leiten, die dann zum Beispiel so Best-Practice-mäßig von ihren Sachen erzählen werden. Bewusst gedacht für Leute, die sagen, ich habe mich noch gar nicht viel damit beschäftigt, aber das wäre jetzt mal so ein Anlass.
Sagt Jens Ehebrecht zum Sande. Beide Veranstaltungen finden Sie unter pastoral-erzbistum-hamburg.de. Nächstenliebe ist gut und wichtig. Darauf kann sich die ganze Gesellschaft einigen. Diese Woche hatte die sogenannte Heilige der Nächstenliebe ihren Gedenktag. Gedanken dazu von Christoph Riedmüller.
Man muss die Menschen froh machen. Das soll die heilige Elisabeth von Thüringen immer wieder gesagt haben. Sie ist eine ungarische Königstochter und wird 1221 die Frau des thüringischen Landgrafen Ludwig. Damals ist sie gerade 14 Jahre alt. Sie hätte auf der Wartburg in Eisenach das ruhige Leben einer Adligen leben können, mit all den Vorzügen, die dazugehören. Doch ihr Blick geht schnell vor die Mauern der Burg. Immer wieder schmuggelt sie Lebensmittel hinaus und kümmert sich um die Armen und Kranken in Eisenach. Für die Reichen und Mächtigen in der Stadt ist das ein Dorn im Auge. Nach dem frühen Tod ihres Mannes wird sie schließlich von der Wartburg vertrieben. Sie geht nach Marburg und gründet dort ein Spital. Hier ist sie bis zur Erschöpfung für andere da. Mit nur 24 Jahren stirbt Elisabeth und wird kurze Zeit später heilig gesprochen. Auch wenn Elisabeth für viele ein Vorbild ist, ich frage mich immer wieder, muss die Nächstenliebe zur Selbstaufgabe führen? Ist sie so radikal gemeint? Ob Gott von uns erwartet, dass wir über unsere Kräfte gehen? Wie sollen wir für andere da sein, wenn wir selbst keine Kraft mehr haben? Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie mich selbst? Das heißt doch, ich soll auch liebevoll mit mir selbst umgehen und ab und an etwas Gutes für mich tun. Oft scheint uns die Zeit dafür zu fehlen. Aber es ist wichtig. Was würden Sie gern einmal wieder für sich tun?
Danke, das waren Gedanken von Christoph Riedmüller. Schön, dass Sie zuhören. Und wer hört 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zu? Auf wen wird immer verwiesen, wenn es um psychische Belastungen geht? Richtig, 0800 111 0111, die Telefonseelsorge. Es gibt da leider nur ein Problem, sagt Gudula Pracht vom Förderverein der Telefonseelsorge Hamburg.
Die Menschen, die da am Telefon sitzen, sind alle gut ausgebildet und diese Ausbildung kostet Geld.
Geld, von dem zu wenig da ist. Deshalb wirbt der Förderverein um Mitglieder oder Spenden. Anruferinnen und Anrufer können sich darauf verlassen, dass die, die am Telefon sitzen, aus- und fortgebildet werden, zum Beispiel zum Thema Trauma und Traumafolgestörungen. Das macht die Seelsorgerinnen nicht zu Profis.
Aber es erleichtert mir das Verstehen am Telefon. Und meine Haupttätigkeit ist ja Zuhören und Verstehen.
Aber auch das muss man lernen, sagt Frank. Er ist Seelsorger am Telefon und findet es auch sehr wichtig, dass es regelmäßig kollegialen Austausch gibt, Supervision.
Wer erlebt Situationen wie ich auch? Wie haben andere darin reagiert? Kann ich mich daran orientieren? Bei zukünftigen Gesprächen, das ist ein ganz wertvoller und ganz wichtiger Punkt, wo ich schon oft gedacht habe, stimmt, so kann man auch reagieren.
Wer sich für die Arbeit in der Telefonseelsorge interessiert, kann sicher sein, gut vorbereitet und begleitet ans Telefon zu gehen. Erst einmal ist nur eins wichtig.
Man sollte eine Voraussetzung erfüllen, man sollte Menschen mögen.
Alles Weitere erfahren Sie, wenn Sie nach Telefonseelsorge und Hamburg suchen. Die ist für den Großraum Hamburg zuständig, von Ahrensburg über Neumünster bis Itzehoe. Das war's für heute. Ich bin Klaus Böllert und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, Gottes Segen und eine gute Woche.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.